Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 4 der Sure 94 in Schirra. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Haben wir nicht deine Brust erschlossen und dir abgenommen deine Last, unter der sich dein Rücken bog? Und haben wir nicht deinen Ruf weithin ertönen lassen?
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 25. Januar 2024, gleich dem 5. Bahman 1402, nach iranischem Sonnenkalender, beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Terrorkommandos in der zionistischen Armee. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi fordert UN-Reform, Organisation nicht in der Lage, Völkermord in Gaza zu beenden. Nachdem Israel das UN-Gelände in Khan Yunis angegriffen hat, hagelt es Kritik. Irak. Anstatt irakische Stützpunkte anzugreifen, müssen USA Druck auf Israel ausüben, Gaza-Krieg zu beenden. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi fordert UN-Reform, Organisation nicht in der Lage, Völkermord in Gaza zu beenden. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat eine Reform der Vereinten Nationen und anderer globaler Gremien gefordert und beklagt, dass es ihnen nicht gelungen sei, den israelischen Völkermord in Gaza zu verhindern. Dies erklärte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan, die im Anschluss an ein zweistündiges Treffen der beiden am Mittwoch im Präsidentenpalast in Ankara stattfand. Diejenigen, die behaupten, die Menschenrechte zu verteidigen und deren Mission es ist, den Weltfrieden und die Sicherheit zu verteidigen, stehen am Rande und sind nicht mehr effektiv, sagte er. Der Präsident bezeichnete die Palästina-Frage als das größte Problem der Menschheit und sagte, die ganze Welt sei schockiert über das Ausmaß des Todes und der Zerstörung in Gaza. Raisi sagte, es sei eine Tragödie, dass die USA den israelischen Völkermord offiziell unterstützten und sich praktisch an dem Krieg beteiligten. Der iranische Präsident hob zudem hervor, dass auch internationale Organisationen den Gaza-Test nicht bestanden und gezeigt hätten, dass sie nicht mehr effektiv seien. Er sagte, die Welt sollte sich auf die Schaffung neuer Mechanismen konzentrieren, um mit Bedrohungen für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit umzugehen. Er forderte außerdem die arabischen und muslimischen Nationen auf, die Beziehungen zum israelischen Regime sofort abzubrechen und seine finanziellen Lebensadern zu unterbrechen, um das Regime zu zwingen, seine unbeschreibliche Gewalt in Gaza einzustellen. Erdogan seinerseits sagte, er habe mit seinem iranischen Amtskollegen die Notwendigkeit einer Einstellung der unmenschlichen Angriffe Israels auf Gaza und die Dringlichkeit eines gerechten und dauerhaften Friedens besprochen. Er stellte fest, sie seien sich auch darüber einig, wie wichtig es sei, Schritte zu vermeiden, die die Sicherheit und Stabilität der Region weiter gefährden würden, und bezog sich dabei auf den israelischen Angriff auf Gaza. Nachdem Israel das UN-Gelände in Khan Yunis angegriffen hat, hagelt es Kritik. Nach dem Angriff des israelischen Regimes auf eine Einrichtung der Vereinten Nationen in der Stadt Khan Yunis im südlichen Gazastreifen, die mehr als 3,5 Monate lang einen unerbittlichen völkermörderischen israelischen Krieg erlebt hat, herrscht heftige Kritik. Die Weltorganisation meldete den Angriff kurz nach dem Anschlag am Mittwoch. Es hieß, der Angriff habe das Berufsbildungszentrum des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge UNRWA in der Stadt ins Visier genommen, das sich in eine Unterkunft für Zehntausende Palästinenser verwandelt habe, die durch den Krieg vertrieben wurden. Es kam zu Massenopfern, einige Gebäude stehen in Flammen und es gibt Berichte über Todesfälle. Viele Menschen versuchen, vom Tatort zu fliehen, können es aber nicht, sagte James McGoldrick, UN-Koordinator für humanitäre Hilfe für die Palästinensergebiete. Thomas White, Direktor für Gaza-Angelegenheiten beim UNRWA, sagte, zwei Panzergeschosse hätten eines der Gebäude des Zentrums getroffen, in dem rund 800 Vertriebene Zuflucht gesucht hatten, wobei mindestens 9 Menschen getötet und 75 weitere verletzt worden seien. UNRWA-Chef Philip Lazzarini sagte, die Zahl der Todesopfer sei wahrscheinlich höher. Das Gelände ist eine deutlich gekennzeichnete UN-Einrichtung und ihre Koordination wurden den israelischen Behörden mitgeteilt, wie wir es für alle unsere Einrichtungen tun. Wieder einmal eine offensichtliche Missachtung grundlegender Kriegsregeln, so Lazzarini. Martin Griffiths, UN-Chef für humanitäre Hilfe, sagte unterdessen, es ist gefühllos, eingeschlossenen Menschen die Evakuierung zu befehlen und sie zu bombardieren, bevor sie dazu überhaupt in der Lage sind. Das israelische Regime hat seit dem 7. Oktober 2023 bei seinem brutalen Angriff rund 25.700 Palästinenser getötet, davon etwa 70% Frauen und Kinder. Irak. Anstatt irakische Stützpunkte anzugreifen, müssen USA Druck auf Israel ausüben, Gaza-Krieg zu beenden. Ein hochrangiger irakischer Amtsträger hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, auf ein Ende der anhaltenden israelischen Boden- und Luftoffensiven gegen Palästinenser im Gazastreifen zu drängen, anstatt im Irak Angriffe gegen Einrichtungen der Antiterror-Widerstandsgruppen des Landes durchzuführen. Rasim al-Araji, nationaler Sicherheitsberater, sagte in einem Beitrag auf X, dass die jüngsten US-Luftangriffe, die in Djurf al-Sakhar, südlich der Hauptstadt Bagdad, sowie im Gebiet Al-Ra'im in der Grenze zu Syrien im Gange seien, eine Verletzung der Souveränität des Irak seien und nicht dazu helfen, Ruhe zu schaffen. Die US-Seite sollte mehr Druck ausüben, um die israelische Offensive in Gaza zu stoppen, anstatt die Stützpunkte einer irakischen Nationalorganisation ins Visier zu nehmen und zu bombardieren, bemerkte Araji. Pentagon-Chef Lloyd Austin gab in einer Erklärung bekannt, dass das US-Militär am Dienstag Luftangriffe im Irak durchgeführt habe, die auf Einrichtungen zielten, die von der Qatar-Hezbollah und anderen Widerstandsgruppen genutzt würden. Als Reaktion darauf griffen irakische Widerstandskräfte eine von den USA besetzte Militäranlage im benachbarten Syrien und den Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad in der westlichen irakischen Provinz Anbar an. Der Militärsprecher der Qatar-Hezbollah, Jafar al-Husseini, sagte in einem Beitrag auf X, dass die Gruppe weiterhin feindliche Stützpunkte angreifen werde, bis die Blockade gegen den Gazastreifen durch Israel endet und die uneingeschränkte US-Unterstützung für Israels Feldzug im blockierten Küstengebiet eingestellt wird. Neuseeländische Seeschifffahrtsgewerkschaft lehnt militärische Beteiligung des Landes am Roten Meer ab. Die neuseeländische Seeschifffahrtsgewerkschaft hat ihren Widerstand gegen die Entscheidung Wellingtons zum Ausdruck gebracht, angesichts zunehmender Spannungen im strategischen Gewässern eine Abteilung des Landesmilitärs ins Rote Meer zu entsenden. Craig Harrison, Nationalsekretär der Maritime Union of New Zealand, machte diese Bemerkung am Mittwoch, nachdem die Vereinigten Staaten darum gebeten hatten, dass Neuseeland im Rahmen einer internationalen Koalition zur Aufrechterhaltung der maritimen Sicherheit im Roten Meer ein Militärteam in die Regionen sendet. Harrison sagte weiter, wenn die neuseeländische Regierung sich Sorgen um die Sicherheit der Schifffahrt mache, gäbe es bessere Ansatzpunkte und betonte, dass die Reaktion der Labour Party und der Green Party gegen ein militärisches Engagement im Roten Meer die richtige sei. Er wies auch darauf hin, dass die einzige Lösung für den Seekonflikt im Roten Meer ein sofortiger Waffenstillstand im Gazastreifen und die Aushandlung einer politischen Lösung für Palästina sei. Harrison betonte weiter, dass das militärische Engagement der USA und westlicher Länder im Roten Meer zu mehr Gewalt und Instabilität führen könnte und forderte die neuseeländische Regierung auf, sich für den Frieden einzusetzen, indem sie den Krieg in Gaza entschärft und dem Massensterben von Zivilisten ein Ende setzt, anstatt zu versuchen, einen Krieg anzuzetteln. Die jemenitischen Streitkräfte führen Raketen- und Drohnenangriffe gegen Schiffe durch, die israelischen Häfen ansteuern, um die Palästinenser im Gazastreifen zu unterstützen, indem das israelische Regime seit Anfang Oktober einen unerbittlichen Völkermordkrieg führt. Die jemenitischen Streitkräfte haben geschworen, ihre Angriffe fortzusetzen, bis das Regime den Krieg beendet und die damit einhergehende Blockade des Gazastreifens aufhebt. Auf der anderen Seite haben die Vereinigten Staaten die Bildung einer von Amerika geführten Marinekoalition aus Washingtons Verbündeten angekündigt, die darauf abzielt, die jemenitischen Angriffe abzuwehren. Allerdings hat Washington bereits den Scheitern der multinationalen Taskforce eingestanden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 5 Grad, Mashhad minus 1 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist der Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Bahram Gudarzi mit dem Titel Tawalloye Ali, das heißt Alis Freundschaft.
چه غافل از تن و جانم چه غم دارم دگر های تا سر محو جانانم چه غم دارم دگر اوست درد و اوست درمانم چه غم دارم دگر فکر سر نسامانم چه غم دارم دگر نی به فکر سر نسامانم چه غم دارم دگر
نفسی از هر قید و امکانم چه غم دارم دگر نفسی آن زور درخشانم چه غم دارم دگر
دست در زیل تولای علی بر بستم وصله حبل المتینم رشته ها بکسستم هر کسی از دستی باشد من از آن دستم هر به جز او هر که باشد ناخوش و دلخستم چه غافل از تن و جانم چه غم دارم دیگر های تا سرمه به جارانم چه غم دارم دیگر اوست درد و اوست درمانم چه غم دارم دیگر فکر سر نسامانم چه غم دارم نگر نی به فکر سر نسامانم چه غم دارم نگر
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Über die Wirklichkeit der Liebe, so heißt ein weiteres Werk von Sohrawardi. Es ist eines der über 50 Werke, die dieser iranische Mystiker und Philosoph im 12. Jahrhundert in seinem kurzen Leben schrieb. Der Originaltitel lautet Fi Hariqat al-Ishq. Das Buch gehört zu den gleichnishaften Werken Sohrawardis über seine mystische Denkweise. Thank you. Das Werk Fi Harirat al-Ishq über die Wirklichkeit der Liebe betrachten einige Literaturkritiker als das schönste Werk, welches je über die Liebe geschrieben wurde. Dieses Werk scheint auf den ersten Blick von Josef, Soleika und Jakob zu handeln, aber im Kern hat es einen völlig mystischen und philosophischen Charakter. Fi Harirat al-Ishq unterscheidet sich wesentlich von den anderen gleichnishaften Werken Sohrawardis. Einige seiner Werke handeln von der Trennung und davon, dass er sich fremd und alleine fühlt am irdischen Ort der Verbannung. Aber das persischsprachige Werk Die Wirklichkeit der Liebe ist der Erschaffung der Liebe Ishq und ihrer Brüder Husn das Schöne und Husn der Kummer gewidmet. Die Wirklichkeit der Liebe ist in Wahrheit eine dichterische Auslegung der Sure 12, Sure Yusuf. Es beginnt mit einem kurzen Blick auf die literarische und die mystische iranisch-islamische Tradition und setzt sich danach, gestützt auf Überlieferungen wie »Das Erste, was Gott erschuf, war der Verstand, mit der Erschaffung des Verstandes, des Schönen und der Liebe auseinander.« Mit diesem Werk wollte Sohrawardi die Grundlage der mystischen Wanderung des Menschen und ihre Stufen darlegen, nämlich Ma'rifat, Wissen und Erkenntnis, Muhabbat, Zuneigung und Ishq, Liebe. Sohrawardi sagt, Gott hat als erstes den Verstand erschaffen und dem Verstand drei Attribute verliehen. Das eine Attribut hilft ihm, Gott zu erkennen, ein weiteres verhilft ihm zur Selbsterkenntnis und das dritte zur Erkenntnis der anderen, oder wie Sohrawardi es ausdrückt, zur Erkenntnis dessen, was nicht war und dann wurde. Aus der ersten Erkenntnis, nämlich der Erkenntnis Gottes, ergibt sich Husn, das Schöne. Aus der zweiten Ishq, die Liebe, und aus der dritten Husn, der Kummer. Husn, Ishq und Husn sind die drei Kinder des Verstandes. Sohrawardi fährt fort. Husn, das Schöne, freute sich über seine Schönheit und aus seinem Lächeln gingen abertausende Engel hervor. Und aus der Bündnis zwischen der Liebe und dem Schönen entstanden Erde und Himmel. Und all dies ereignete sich vor der Entstehung des Menschen. Als nun der Mensch an die Reihe kommt und Gott seinen Statthalter auf die Erde bringt, erfährt Husn das Schöne davon und begibt sich zu Adam. Es nimmt den ersten Menschen ganz für sich ein und bleibt bei ihm. Nachdem das Schöne nicht in seine Heimat zurückgekehrt ist, werden seine Brüder, nämlich die Liebe und der Kummer, Ishq und Husn, besorgt und begeben sich auf die Suche nach ihm. Sie finden Husn, der über Adam thront. Die Liebe und der Kummer wollen sich zu ihm gesellen, aber sie finden keinen Einlass. Da werfen sich die Liebe und der Kummer und alle Engel und Himmelbewohner vor Adam nieder. Hosen? Das Schöne, Gute möchte noch jemand anderen besetzen. Hosen begegnet dem Propheten Josef und dringt in ihn ein. Die Brüder des Schönen, die Liebe und der Kummer, machen sich erneut Sorgen um ihn, doch sie können nichts erreichen, denn das Schöne und Josef sind nicht mehr voneinander zu trennen. Die Liebe und der Kummer geben die Hoffnung und ihrem Bruder auf. Der Kummer zieht nach Kanaan zu Jakob, dem Vater von Prophet Josef, und leistet ihm im Trauerhaus, wo Jakob den Verlust von Josef beweint, Gesellschaft. Ihr Bündnis geht so weit, dass Jakob dem Kummer sein Augenlicht schenkt und erblindet. Unterdessen zieht der andere Bruder des Schönen, die Liebe, in Richtung Ägypten. Esch betritt die Gemächer des Potiphar in Ägypten. Suleika, die Frau des Potiphar, fragt Esch, woher er kommt und wer er ist. Esch, die Liebe, antwortet: Ich komme aus Beitul Moratas, Jerusalem, von dem Ort des ewigen Geistes und dem Haus des Schönen. Esch erzählt der Suleika von sich und seinen beiden Brüdern und davon, dass sein Bruder, Hosn, das Schöne, sich in den Propheten Josef verliebt hat. Suleika sagt, dass Josef in Ägypten ist. Esch freut sich, als er dies hört. Er wirft sich an den Hals von Suleika und sagt: Bring mich zu ihm, ich will ihn sehen. Suleika verliebt sich, umhalst von der Liebe, beim Anblick des schönen Josef in diesen, aber die Leute in Ägypten tadeln sie deswegen. Josef gelangt an einen wichtigen Posten in Ägypten und seine Familie in Kanaan erfährt davon. Sein Vater Jakob macht sich mit seinen Söhnen auf den Weg nach Ägypten. Jakob sieht Josef und Suleika auf dem ägyptischen Königsthron sitzen. Josef, das reine Hosen, Schöne und Gute ist, und Suleika, die reine Ischk, die reine Liebe. Zusammen mit Jakob kommt auch Hosen, der Kummer, nach Ägypten und begegnet dort seinen beiden Brüdern, Hosen und Ischk. Und so vereinen sich die drei Brüder, die aus den drei Attributen des Verstandes hervorgehen, wieder: das Schöne, die Liebe und der Kummer. An dieser Stelle lässt Sohrabardi die Geschichte ausklingen und danach beginnt er, die Begriffe aus dem Text zu erläutern. Als erstes spricht er über die Liebe und dann über den Liebenden und dem, dem die Liebe gilt. Sohrabardi ist der Überzeugung, dass der Mensch in dieser Welt die wahre Liebe verstehen und sie dem, den er liebt, erweisen muss. Dies ist für den Mystiker Gott. Die Liebe ist in den Augen von Sohrabardi die Brücke, die den Liebenden mit dem Geliebten verbindet. Deswegen sagt er: Da offensichtlich wurde, dass es die Liebe ist, die den Sehnsüchtigen, dem Ersehnten zuführt, muss der Mensch darum bemüht sein, sich auf das Kennenlernen der Liebe und der Stationen und Stufen der Liebenden vorzubereiten und sich zu ergeben und daraufhin Wunderbares zu schauen. Sohrabardi untersucht daraufhin den Ursprung des Wortes Ishq. Das Wort Ishq kommt von dem Wort Ashaqe. Ashare bedeutet Efeu. Wenn Efeu sich um einen Baum windet, nimmt es ihm das Wasser weg. Die Blätter des Baumes vergilben und fallen zu Boden, und nach einiger Zeit verdorrt der Baum. Für Sohrabardi, dem Meister der Erleuchtung, ist der Mensch wie dieser Baum, dessen Kern himmlischen Ursprungs ist. Von irgendwo tritt Ishq zum Vorschein und beginnt den Menschen zu umschlingen, bis er verdorrt. Dann führt Ishq seine Seele dem ewigen Reich zu und bringt den Leib ins Reich der Vernichtung. Aus der Sicht Sohrawardis ist es das einzige Ziel des Lebens, dass der Mensch sich in Gott verliebt, weil er weiß oder wissen sollte, dass diese Welt vergänglich und jene Welt beständig ist. Der Schlüssel zur beständigen Welt liegt darin, zu dem einen Liebenswerten des gesamten Seins zu finden und ihm Liebe kundzugeben. Der Geliebte, Schöpfer dieser Welt, verleiht seiner Liebe in all dem Schönen, das es gibt, Ausdruck, und daher heißt es, Gott ist schön und liebt alles Schöne. Die Liebe läutert den Menschen, damit er rein und edel vor Gott tritt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Kilimanish mit dem Titel Pande Piran.
استغنا خوش است با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است با کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است با دهان تشنه مردن بر لب دریا
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Terrorkommandos in der zionistischen Armee. Weiterhin guten Empfang.
In dieser Sendung stellen wir die Spezialeinheiten der israelischen Luftwaffe vor. Das israelische Regime, das auf der Grundlage von Gewalt und Besatzung errichtet wurde, hat umfangreiche Militär- und Sicherheitsorganisationen aufgestellt, um diese illegitime Struktur aufrechtzuerhalten. Daher steht die Bildung einer gut ausgerüsteten Militärstruktur ganz oben auf der Prioritätenliste der Entscheidungsträger dieses Regimes. Und die Israelis widmen ihr mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten und europäischen Verbündeten mehr Aufmerksamkeit als anderen Sektoren. In der vorherigen Sendung haben wir über die Ziele des israelischen Regimes bei der Bildung verschiedener Militäreinheiten und Abteilungen gesprochen und gesagt, dass die Israelis verschiedene Streit- und Spionageterroreinheiten einsetzen, um ihre Besatzung zu stabilisieren. In dieser Sendung stellen wir die Spezialeinheiten der israelischen Waffe vor. Die Shaldak-Einheit oder 5101-Einheit ist eine Kommandoeinheit der Luftwaffe des israelischen Regimes, die unter dem Kommando von Spezialeinheiten der Luftwaffe dieses Regimes steht. Da es der Bodentruppe des israelischen Regimes trotz vieler Bemühungen nicht gelungen ist, ihre Schwächen in den verschiedenen Phasen des Krieges mit dem Widerstand zu verbessern und sie als Achillesferse der israelischen Armee bekannt geworden ist, investieren die Israelis viel in ihre Luftwaffe. Daher wurde die Shaldak-Einheit 1974 nach den Niederlagen gebildet, die der israelischen Armee im Krieg mit den Arabern im Oktober 1973 einfuhr. Der Zweck der Bildung dieser Einheit bestand darin, die Macht der israelischen Luftwaffe im Bereich der Kommandoeinheiten und der Informationsbeschaffung zu erhöhen. Der Gründer der Shaldak-Einheit und ihr erster Kommandeur war Muki Betzer, der über besondere Kenntnisse in Fallschirmpatrouillen verfügte und außerdem Kommandeur einer Geheimbrigade im Hauptquartier der israelischen Armee war. Diese Einheit steht unter der besonderen Unterstützung und Aufmerksamkeit des Leiters der Operationsabteilung der israelischen Luftwaffe. Die Shaldak-Einheit operierte zunächst als Reservebataillon der Hauptpatrouille der Sayerat Matkal-Einheit und war als Air Force Missions Bataillon bekannt. Im Januar 1977 wurde auf Befehl von Rafael Eitan, dem damaligen Stabschef der israelischen Armee, beschlossen, die Shaldak-Einheit von einem Reservebataillon in eine reguläre Einheit umzuwandeln, und die Mitglieder der israelischen Armee schlossen sich von der Patrouille des Armeehauptquartiers der Shaldak-Einheit an. Die Uniform der Shaldak-Einheit besteht aus einer speziellen Fallschirmjägerhose, einem normalen Hemd mit roter Mütze und roten Militärstiefeln ohne Abzeichen und ohne das Dienstgradabzeichen. Eine weitere Sache, die die Mitglieder der Shaldak-Einheit von anderen Soldaten unterscheidet, ist ihre persönliche Waffe, die Angriffswaffe Taver. Das IWI Taver ist ein Bullpup-Sturmgewehr, das sowohl im halbautomatischen als auch im vollautomatischen Modus feuert. Der wichtige Vorteil dieser Waffe wird die Möglichkeit sein, zwischen zwei halbautomatischen und vollautomatischen Schussmodi zu wählen. Taver kann auch am orangenfarbenen Werfer befestigt werden. Die Rekrutierung von Personen in der Shaldak-Einheit erfolgte zunächst im Rahmen der Rekrutierung von Fallschirmjägern, doch nach und nach wurde diese Einheit zu einer Spezialeinheit der israelischen Luftwaffe und dann wurde entsprechend auch ihre Aufgaben geändert. Zu den wichtigsten Operationen der Schaldag-Einheit gehören die Überstellung von Juden aus Äthiopien in das besetzte Palästina, die Entfernung von Beamten des Mossad-Spionagedienstes aus dem Sudan nach dem Sturz des ehemaligen Präsidenten des Landes Jafar al-Nimri im April 1985 und die Teilnahme am Ersten Libanonkrieg 1982, Teilnahme an der Mordaktion auf al-Fawzi Jamal Abdul-Razzaq, einem der Kommandeure der Fatah-Bewegung im Gazastreifen im November 2000. Die Special Tactics Rescue Unit 669, der volle Name des Kampfretterverbandes der israelischen Streitkräfte Israel Defense Forces, IDF, ist eine der anderen Einheiten, die der Luftwaffe des israelischen Regimes angeschlossen sind und ist für Combat Search and Rescue, CSAR-Missionen zuständig. Sie gilt als eine ihrer Spezialeinheiten unter dem Kommando von Spezialeinheiten der israelischen Luftwaffe. Das ständige Hauptquartier dieser Einheit befindet sich auf dem Luftwaffenstützpunkt Tel Nof im Südosten von Tel Aviv und ihr Motto lautet »Grünäugige schwarze Katze«. Aus diesem Grund wird diese Einheit manchmal auch Katzeneinheit genannt. Die Rettungseinheit führt ständig Rettungseinsätze für Menschen in schwierigen Situationen durch. Dazu gehört die Behandlung von Verletzten in Notsituationen, ihre Rettung und ihr Transport in Krankenhäuser. Auch die zahlreichen Schulungen, die die Mitglieder dieser Einheit erhalten, spiegeln sich unmittelbar in ihren Aktivitäten wider. Das Logo der Luftrettungs- und Evakuierungseinheit der israelischen Armee ist das Bild einer Katze mit grünen Augen. Und die dieser Einheit zugewiesene Nummer ist 669. Die oben genannte Einheit wurde 1974 gegründet, als zwei Phantom-Flugzeuge über dem Meer kollidierten und es zu einem schrecklichen Unfall kam, bei dem 4 Besatzungsmitglieder der beiden Flugzeuge, darunter der Kommandeur des israelischen Regimes, ertranken. Nach diesem Vorfall verspürte das Luftwaffenkommando des israelischen Regimes die Notwendigkeit, eine Rettungseinheit zu bilden. Nach dem Bericht des Untersuchungsausschusses zu diesem Vorfall wurde beschlossen, eine Spezialeinheit zur Rettung von Piloten und ihren Begleitern, die mit Privatflugzeugen verkehren, einzurichten und ihnen auch Sprung- und Fluchtkurse zu geben. In diesem Zusammenhang schlug der Generalstab des israelischen Regimes vor, die Verantwortung für Rettung und Hilfe zwischen den Fallschirmjägern der Luftwaffe und der Marine aufzuteilen. Doch auf Drängen von Benny Pellet, dem damaligen Kommandeur der israelischen Luftwaffe, wurde beschlossen, eine unabhängige Spezialeinheit für Rettungseinsätze in der Luftwaffe einzurichten. Zur gleichen Zeit, also im Januar 1974, begannen die Schritte zur Gründung der 669 Air Rescue Special Unit. Die Gründer dieser Einheit waren zwei Luftwaffenkommandeure namens Joram Schacha und Avner Ilnai, die an der Rettung beteiligt waren und über Fachwissen verfügten. Im April 1974 versammelte sich die erste Gruppe von Soldaten des israelischen Regimes auf dem Luftwaffenstützpunkt Tel Nof. Die meisten von ihnen waren Marinesoldaten. Diese Soldaten absolvierten ihre erste Ausbildungszeit unter der Aufsicht von General Avner Ilnai, und im Dezember desselben Jahres wurde die Bildung einer Einsatzeinheit bekannt gegeben, die zunächst nur 12 Soldaten umfasste. 1978 schloss sich ihr dann die Einheit 386 Air Evacuation an, zu der ein Team aus Ärzten und Krankenschwestern gehörte. Und schließlich wurde 1977 eine neue Einheit mit dem Namen die Special Tactics Rescue Unit 669 gebildet. Zum ersten Mal starteten die Kräfte dieser Einheit bei einem Brandvorfall im Südlibanon, eine Rettungsaktion, um die Kräfte der Terrorbrigade Golani, Golani-Brigade, zu retten. Seit 2004 wurde die Verantwortung dieser Einheit erweitert und umfasst Suchaktionen nach vermissten Personen. Ab 2006 wurde der Name dieser Einheit in Luftrettung und Evakuierung geändert. Die Ausbildung in dieser Einheit dauert etwa 1,5 Jahre und umfasst Ausbildungen in Fallschirmspringen, Militärkrankenpflege und Gruppenführung. Darüber hinaus gibt es auch eine spezielle Phase dieser Ausbildung, die Fallschirmlandung, Tauch- und Fluchtkurse, Hubschrauberausbildung, Rettungs- und Rettungseinsätze, unter allen Bedingungen auf See, in der Luft, an Land, in den Bergen, auf Schiffen und so weiter umfasst. Darüber hinaus müssen diejenigen, die als Besatzungsmitglieder in den Spezialflugzeugen der Luftrettungs- und Evakuierungseinheit eingesetzt werden, auch Schulungen für Fallschirmlandungen und Fluchteinsätze absolvieren. Diese Einheit nutzt Kampfhubschrauber der Luftwaffe, Black Hawk 60 und Sea Stallion Flugzeuge. Die Luftrettungs- und Evakuierungseinheit besteht aus mehreren Abteilungen, wie der Rettungsabteilung, zu der Rettungs- und Rettungskräfte gehören, oder die Evakuierungsabteilung, zu der Ärzte, Sanitäter und Krankenschwestern gehören. Außerdem gibt es in dieser Einheit eine technische Abteilung, die sich mit der Entwicklung und Wartung von Geräten befasst. Damit schließen wir den sechsten Teil der Beitragsserie Terror-Schwadronen in der israelischen Armee ab und sagen Ihnen alles erdenklich Gute bis zur nächsten Sendung.
Meine Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.